Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Der Bund diskutiert, ob Hirtinnen und Hirten in Zukunft den Wolf mit dem Gewehr verscheuchen dürfen. Und nicht alle freut das. Chur hat ein neues Agglomerationsprogramm. Glarus Süd schreibt rote Zahlen und das Autofahren in Graubünden feiert seinen 100. Geburtstag. Das und noch mehr hören wir jetzt bei uns. Am Mikrofon ist Celina Rettich. In Frankreich dürfen Hirtinnen und Hirten mit einem Gewehr die Wölfe vertreiben. In der Schweiz ist das verboten. Aktuell dürfen nur Wildhüterinnen und Jäger mit einer Spezialbewilligung mit dem Gewehr eingreifen, wenn sich ein Wolf nicht abschrecken lässt. Das könnte sich bald ändern. Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie vom Nationalrat will, dass der Bundesrat abklärt, ob Hirtinnen und Hirten in Zukunft das Gewehr griffbereit bei sich haben dürfen. Jasmin Schneider berichtet.
Die Kommission hat für das Konzept Frankreich zum Vorbild genommen. Dort dürfen sich die Hirtinnen und Hirten mit einem Gewehr bewaffnen, in die Luft schiessen, um einen Wolf zu verjagen und auf den Wolf zielen, wenn er sich der Herde zu fest nähert. Laut dem Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas will die Kommission in erster Linie, dass der Bundesrat das aktuelle Jagdgesetz evaluiert, so dass das Gesetz allenfalls angepasst werden kann.
Und eine mögliche Anpassung ist wirklich die, dass Verteidigungsabschüsse gegen Wölfe sollen möglich sein auf den Alpen. Das heisst, dass die Hirten die Möglichkeit sollen haben, wenn da wirklich ein Massaker stattfindet, wie wir vielfach ja auch haben, auch auf den Alpen, dass sie nicht zuschauen müssen, sondern können handeln.
Mit so einer Massnahme stellen sich viele Fragen betreffend der Sicherheit und der Ausbildung des Alp-Personal. So dürfen in Frankreich nur die Hirtinnen und Hirten eine Waffe dabei haben, die selber auch ausgebildete Jägerinnen und Jäger sind. Dazu hat sich der Nationalrat Martin Candinas auch Gedanken gemacht.
Ich meine, dass das auch gekoppelt müsste sein, am Jagdpatent. Dort verlangen wir ja gewisse Sachen, damit man auf die Jagd gehen kann. Und von dem her hätte ich da eine gewisse Logik. Aber wie der Bundesrat das genau will gestalten, das ist der Auftrag, den wir geben. Darum geben wir es auch ein Postulat und nicht eine Motion. Wir sagen nicht dem Bundesrat, du musst das machen, sondern du wirst beauftragt, das prüfen und uns Möglichkeiten aufzuzeigen.
Wenn aber plötzlich im Tourismuskanton wie Graubünden vom Juni bis September Alppersonal mit Gewehr unterwegs ist, könnte das die Feriengäste irritieren. Dazu appelliert der Mitte-Nationalrat, dass man nicht dramatisieren soll.
Auch Touristen sehen ab und zu Jäger unterwegs mit einer Waffe und kriegen wegen dem jetzt auch nicht den Herzstillstand. Also ich glaube, wir müssen sachlich unterwegs sein. Es geht nicht darum, dass wir am Schluss alle Hirten irgendwo mit einer Waffe umeinander laufen, sondern unter gewissen Bedingungen dann das Altpersonal auch eine Waffe dürfte tragen.
Der Nationalrat Martin Candinas ist sich sicher, dass das Postulat im Parlament angenommen wird. In der Kommission sei die Forderung einstimmig zustande gekommen. Seit kurzem ist auch die Haltung vom Bundesrat dazu bekannt. Die Regierung hält die Idee für prüfenswert und empfiehlt am Nationalrat, das Postulat anzunehmen.
Gegen Hirtinnen und Hirten mit Gewehr wehrt sich unter anderem die Gruppe Wolf Schweiz. Über deren ihre Argumente berichten wir morgen um die gleiche Zeit im Infokompakt. Ein Veloweg von Zünz bis Meierfeld, eine neue Buslinie bis Langquart und eine Einbahnstrasse durchs Weltstörfli. Das neue Agglomerationsprogramm Chur hat gerade ein paar Pläne für die Region. Nachdem der Kanton und die zuständigen Gemeinden das Programm im Januar der Medien präsentiert haben, hat das Projekt jetzt die erste Hürde genommen. Jasmin Schneider.
All paar Jahre schaffen die Regionen Langquart, Plessur und Imboden zusammen ein Agglomerationsprogramm aus. Das zeigt auf, wie sich die Region in Sachen Siedlungsraum, Strassen, Velo- und Fussverkehr entwickeln soll. Der Winter hat die Bevölkerung zu dem Programm Stellung nehmen. 57 Rückmeldungen sind laut dem Projektleiter Boris Speicher beim Kantonalen Amt für Raumentwicklung reingekommen.
Einerseits positive Rückmeldungen, dass man zum Beispiel gesagt hat, es ist positiv, dass man die Thematik so durch die Grünung der Siedlung, auch Klimawandel, Fussverkehr stärker berücksichtigen tut. Dann hat es auch Kritik gegeben, Befürchtungen, dass man Siedlungen zu wenig Sorge trägt. Und dann zu einzelnen Massnahmen sind Kritik gekommen, zum Teil auch von direkt Betroffenen. Das Beispiel ist eine Buslinienführung in Langquart, wo viele Anwohner Kritik geäußert haben zu dieser Linienführung.
Ein Teil dieser Anmerkungen aus dem Mitwirkungsverfahren konnte der Kanton im Programm anpassen. Ein anderer Teil sei an andere Stellen weitergeleitet worden und nochmal ein Teil habe man für das nächste Agglomerationsprogramm aufgenommen. Umgesetzt werden kann nämlich nicht alles, wie der zuständige Churer Stadtrat Simon Griedig sagt.
Das Mitwirkungsprozedere ist, so wie das bis jetzt gemacht wurde, ein bisschen zu spät. Also man hat schon sehr viel erarbeitet und kann dann eigentlich rein von den Fristen, wo das beim Kanton und beim Bund eingereicht werden muss, gar nicht mehr grundlegend neue Massnahmen erarbeiten. Wir wollen das aber besser machen und für die nächste Generation sicher mehr Zeit für die Mitwirkung oder schon eine Form von Vormitwirkung berücksichtigen, dass man am Schluss auch wirklich noch aus dieser öffentlichen Mitwirkung Massnahmen aufnehmen kann, die man vorher gar nicht dabei hatte.
Das fünfte und neueste Agglomerationsprogramm hat der Kanton mittlerweile beim Bund eingereicht. Der müsste das Programm jetzt prüfen, sagt der Projektleiter Boris Speicher.
Bis Ende 2027 ist geplant, dass der Beschluss vom Bundesparlament über sämtliche Agglomerationsprogramme der Schweiz dann wird folgen. Auf fachlicher Ebene wird man schon Mitte nächsten Jahr wahrscheinlich den provisorischen Bescheid kriegen. Aber definitiv ist das Ende 2027. Und dann ist geplant, eigentlich ab 2028 soll ich den Beginn der Umsetzung starten.
Dann sind auch die Gemeinden in den Regionen Imboden, Blessur und Langquart gefordert. Laut dem Churer Stadtrat Simon Gredig können die geplanten Massnahmen aber nicht gerade vom einen auf den anderen Tag umgesetzt werden.
Wenn eine gewisse Begeisterung rum ist und das Projekt überzeugt und auch man kann Grundeigentümer mit ins Boot holen und sagen, schau, der Veloweg, da wäre wirklich eine massive Verbesserung, dann geht es meistens auch schneller vorwärts. Umgekehrt, wenn es vielleicht Einsprachen gibt, wenn es Widerstände gibt, sei es politisch oder von Privaten, dann ist es ein bisschen zäher. Und darum ist sicher mein Wunsch, dass wir jetzt dort, wo wir finden, das wäre jetzt wirklich wichtig, dass wir probieren, alle ins Boot holen und dann gemeinsam Vollgas in die Richtung schaffen.
Kosten tun die geplanten Massnahmen vom Agglomerationsprogramm Chur 134 Millionen Franken. Gut 40% davon sollte der Bund übernehmen. Den Rest zahlen der Kanton und die einzelnen Gemeinden aus den Regionen Imboden, Blessur und Langquart.
In der Stadt Chur wären das dann noch gut 19 Millionen Franken auf einen Zeitraum von 4 Jahren verteilt. Die Gemeinde Glarus hat ihre Jahresrechnung zum vierten Mal nacheinander mit einem Defizit abgeschlossen. Budgetiert war es ein Minus von 500.000. Tatsächlich sind es fast 3 Millionen Franken. An der Gemeindeversammlung sind die Zahlen besprochen worden, wie die Gemeinde das Minus loswerden will, im Beitrag von Livio Biondini.
Trotz höherer Steuererträge und tieferer Beiträge an den Finanzausgleich bleibt die Lage bei der Gemeinde Glarus angespannt. Vor allem hohe Investitionen treiben Verschuldung auch weiter in die Höhe. Über 16 Millionen Franken hat die Gemeinde letztes Jahr investiert. In Sportanlagen, Schulinfrastrukturen, Hochwasserschutz und Strassen. Nettoschuld ist durch das auf über 25 Millionen Franken angestiegen. Ein Problem bei den Investitionen ist auch der Selbstfinanzierungsgrad. Also wie viel kann eine Gemeinde mit eigenen Mitteln stemmen? Bei Glarus ist er momentan knapp unter 14%. Der Gemeinderat hat aber einen Zielwert von 80% definiert. Dieses Jahr werden die Investitionen darum nicht so hoch sein, wie der Gemeindepräsident Peter Ebli sagt.
Uns ist ganz klar bewusst, dass das nicht eine Dauerlösung sein kann. Also, wir reden jetzt von 5-6 Millionen Franken Investitionen. Ich denke, jetzt mittellangfristig werden wir 9-10 Millionen pro Jahr investieren. Wir müssen wieder auf der Level kommen. Es braucht dann vielleicht noch kreative Lösungen. Da sind wir auch überlegen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Aber wir können nicht einfach Gemeinden alle Räder anhalten. Die Gemeinde kann nicht stillstehen. Wir müssen sicher Lösungen finden für das.
Die Gemeinde Glarus hat einige Sparmaßnahmen ausgearbeitet, um Finanzen in den Griff zu kriegen. Unter anderem soll Bade Glarus den Sommer zubleiben oder Beizen in Gemeindebesitz verkauft werden. Massnahmen, die nicht alle gleich aufnehmen.
Also ich muss sagen, man hat immer gute Diskussionen gehabt, sehr konstruktiv. Einzelne sind enttäuscht, dass sie das trifft, aber wir haben sehr viele positive Rückmeldungen. Wir haben gesagt, es ist ein guter, mutiger Gemeinderat, der jetzt entschieden hat. Und es ist im Interesse der Gemeinde. Wir müssen für das Wohl der ganzen Gemeinde schauen. Wir können nicht für Partikularinteressen schauen.
Man kann nicht von einem auf den anderen Tag die Richtung kehren. Das brauche ich 2-3 Jahre, so der Peter Ebli. Darum glaubt er auch daran, dass die Rechnung bis ins Jahr 2027 wieder ausgeglichen ist. Was es dafür aber brauche, sei eine Steuererhöhung. Wie hoch die werde, können wir noch nicht sagen, aber sie käme hundertprozentig, sagt der Gemeindepräsident von Glarus.
Also wir sind jetzt im Budget. Wir haben schon 2 Runden ein Budget hinter uns. Da geht es jetzt zuerst mal darum, wo ist noch Einsparpotenzial und dann mit welchen Steuerhöhen wir können. Das ist dann am Schluss ein politischer Entscheid vom Gemeinderat. was brauchen wir, das wissen wir ungefähr. Wir müssen aber uns auch überlegen, was können wir politisch durchsetzen, was wird akzeptiert von den Stimmbürgern. Das sind Kriterien, die dann bei dem Entscheid eine Rolle spielen.
Voraussichtlich im Herbst werden die Zahlen präsentiert.
Die ersten Sparmaßnahmen sind schon in der Umsetzung. Das hat zwar keine Auswirkung auf die Rechnung 2024, soll aber schon in der diesjährigen Rechnung etwa 1 Million Franken einbringen. Ein Leben ohne Auto. Für viele Leute kaum mehr denkbar. Aber genau so hat der Alltag in Graubünden vor 1925 ausgesehen. Wie das Menschen unterwegs gewesen sind und warum man das Auto nicht wollte, gehören im ersten Teil der Serie zu 100 Jahren Auto im Kanton Graubünden. Sarina von Weissenfloh.
Seit 100 Jahren darf man im Kanton Graubünden Auto fahren. Wie es vorher war, an das erinnert sich niemand mehr gross. Der Historiker Simon Bundi vom Institut für Kulturforschung Graubünden weiss aber, dass es damals ein bisschen holpriger zu und her gegangen ist.
Also die meisten Leute sind zu Fuß gegangen und es hat natürlich Fuhrhalter gegeben, die Transport unternommen haben. Es hat Pferdepost gegeben. Aber das war nicht etwas Günstiges und das ist nicht ein Massenverkehrsmittel, wie man sich das heute vorstellt.
Dann war man also recht fleissig zu Fuss unterwegs gewesen. Aber man hat vor über 100 Jahren auch noch vermehrt im eigenen Dorf geschafft und nicht müssen pendeln. Ab und zu hat man gleich weiterreisen. Das hat man aber nicht zu Fuss gemacht.
Es hat einen Zug von St. Moritz, der hat verkehrt und den hat man nehmen. Das war sicher die einfachste Variante über den Albula-Tunnel, den hat es schon gegeben, dann via Tiefenkastel und auf Chur. Der war nicht viel langsamer als er heute ist.
Dafür aber verhältnismäßig teuer. Darum haben sich das nicht alle können leisten. Wenn, dann hat es nur für die damalige dritte Klasse, auch Holzklasse genannt, gelangt. Aber wieso hat Graubünden so lange gewartet, um Autos auf die Strasse zu lassen? Der Historiker kennt die Hauptgründe.
Neben der Unfallgefahr hat man den Staub nicht wollen. Man darf nicht vergessen, die Autos haben riesige Staubwolken aufgewirbelt. Dann war aber auch der Lärm ein Problem. Es hat bis zum Ersten Weltkrieg viele Touristenorte gegeben, die gesagt haben, wir wollen das nicht. Unsere Gäste wollen Ruhe, wenn sie hierher kommen. Die wollen doch kein Autolärm.
Während und nach dem Ersten Weltkrieg sei die ganze Hotellerie in eine Krise gefallen. Kurz darauf aber, ab den 20er Jahren, haben sie dann drum für eine Aufhebung des Verbots gekämpft. Aber auch der Druck vom Bund und die Aussicht auf eine mögliche neue Einnahmequelle haben eine Rolle gespielt.
Einerseits hat man gewusst, das Auto irgendwann kommt, das können wir nicht mehr rausdrängen oder wir können uns da nicht dem Wandel verschliessen. Man hat auch gesagt, entweder regeln wir das selber oder der Bund regelt es irgendwann für uns und dann haben wir es nicht mehr in der Hand. Und wenn wir es selber regeln, dann können wir an der Tardisbrücke bei Langquart, an der Einfallsachse zum Kanton, können wir Durchfahrtsgebühren erheben von den ausländischen oder von den ausserkantonalen Touristen, die kommen. Und mit denen hat man natürlich nicht zuletzt gerechnet.
Nach mehreren erfolglosen Initiativen ist es dann am 21. Juni 1925 so weit gewesen. Wegen 1000 Stimmen Unterschied haben die Autos dürfen auf der Bündner Strasse fahren. Aber der Widerstand hat auch dann weiter brodelt. Das haben die Autofahrer auf der Strasse schnell einmal zu spüren gekriegt. Autogegner haben Nägel auf die Strasse geworfen, Dorfkinder haben die vorbeifahrenden Autos mit Stein begrüßt und die Polizei war außerordentlich streng bei der Bussenverteilung.
Graubünden vor dem Auto, eine andere Welt. Was sich im Kanton mit dem ersten Motor auf der Strasse verändert hat, gehören der Mora zur gleichen Zeit. Abtauchen für den Umweltschutz. Zehputzen da in Sils im Engadin war schweizweit die grösste Aktion ihrer Art. An 10 verschiedenen Standorten rund um den Silsersee sind die 200 Freiwilligen ans und ins Wasser, um den See zu entrümpeln. Initiiert hat die Aktion der Fischerverein Leda Sel. Das OK-Mitglied Antonio Walter erklärt, wie es dazu gekommen ist.
Der Event ist eigentlich entstanden im Vorstand des Fischereivereins vom Silsersee. Wir feiern dieses Jahr das 70. Jubiläum des Fischereivereins. Dann müssen wir etwas machen für unseren See. Meine, wir sind auch verantwortlich, dass der See sauber bleibt. Dann ist uns die Idee gekommen, mit den Tauchern hier tauchen und Müll rausnehmen.
Das Ziel, so viel Abfall wie möglich aus dem See rausholen. Für das braucht es aber erfahrene Taucherinnen und Taucher mit einer speziellen Bergseeprüfe und der ganze Abfall muss unfallfrei transportiert werden können. Das ist auch für die Helfenden außerhalb vom Wasser eine Herausforderung, wie der Pascal Barth sagt. Er ist einer von diesen Helfenden und muss vor allem auf Eis schauen.
Dass die Taucher schön rein können ins Wasser, dass bei ihnen nachher alles okay ist. Wenn wir sie abholen oder auch Abfall rausholen mit dem Kran, dass wir gut auf die Taucher schauen, weil die sind dann je nachdem ums ganze Boot herum. Und dann müssen wir auch gut mit dem Bootsführer reden, damit wir vorne beim Bug keine Taucher mitnehmen.
Der Abfall besteche nicht nur aus Plastiksäcken oder PET-Flaschen. Es habe auch grosse und schwere Sachen darunter, die aus dem Wasser rausgezogen werden müssen. Der Pascal Barth hat so einen Auftrag gefasst.
So wie es aussieht, gehen wir einen Boiler holen. Ich weiss jetzt nicht genau, wie gross es ist. Wir müssen schauen, ob wir es schaffen mit unserem Boot. Unser Kran kann 800 Kilo rausholen. Und wenn es dann je nachdem nicht geht, dann nehmen wir es mit dem Lastwagenkran raus, der dann ans Land fährt.
Die Seeputzendamm am Silsersee soll ein Zeichen setzen für den Gewässerschutz und ein grösseres Bewusstsein gegenüber dem Unterwasserabfall. Für das OKA-Mitglied Antonio Walter ist es auch eine emotionale Angelegenheit.
Mein Grossvater, der hier in Plandelei gewohnt hat, hatte keine Müllabfuhr. Und er ist selber raus mit dem Ruderboot mit im See und hat einfach Müll hineingeleert. Heutzutage eben machen wir das nicht mehr. Und es ist etwas Schöner, dass man irgendwie etwas zurückgeben kann am See. Dass man nicht nur auf Reinigkeit, sondern das Zeug rausnimmt und Nachhaltigkeit da ist und der See sauber.
Nebst den Initianten vom Fischereiverein Ledersell sind vor allem die Abfalltaucher Schweiz an der Aktion beteiligt gewesen. Die Organisation veranstaltet immer wieder Gewässerputzete in der ganzen Schweiz und hat das nötige Taucher-Know-how dazu. Mit dieser Aktion haben die Initianten ein starkes Zeichen gesetzt und zeigt, dass Umweltschutz nicht am Uferrand stoppt. Wir kommen noch zu den Meldungen vom Tag, zusammengefasst vom Livio Biondini.
Ab 2026 hat Breil Briegels ein Gemeindepräsident, wo bekanntes Gesicht in Graubünden ist, aber nicht primär wegen der Politik. Der Roman Flepp, Betriebsökonom und früheres Mitglied von rätoromanischer Rap-Crew Lyrica Sanalas, ist überraschend gewählt worden. Seine Liste Niefs Lunch, romanisch für neuen Schwung, hat auf Anhieb 3 Sitze im Gemeindevorstand geholt. Der bisherige Präsident Klaus Schlosser sowie 2 weitere Mitglieder sind abgewählt worden. Wie Südostschweiz.ch schreibt, will der Roman Flepp auf Bewertung aufbauen, für mehr Transparenz sorgen und Tourismusstrategie von Region stärken. Die Energiedienstleisterin Repower hat Teilerneuerung vom Kraftwerk Klosters erfolgreich abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es seit Anfang 2023 rund 3 Millionen Franken in die Modernisierung investiert. Unter anderem in Turbinen, Kugelschieber und Generator. Auslöser für die Arbeit war ein Kurzschluss im Generator. Das Kraftwerk liefert jährlich über 22 Gigawattstunden Strom. Fast die Hälfte vom Jahresverbrauch für Gemeinde Klosters und versorgt auch die Rätische Bahn. Im Sommer fahren Postautos bei schönem Wetter häufiger über den Ofenpass. Vom 28. Juni bis 19. Oktober bietet Postauto täglich 2 zusätzliche Fahrten von Zernetz zur Passhöhe an. Allerdings nur, wenn die Wetterprognose gut ist. Die sogenannten Schönwetterkurs starten am 9 ab 9 und am 9 ab 10 am Morgen. Ob die Zusatzkurs fahren, wird jeweils 3 Tage vorher entschieden und online publiziert. Bei schlechtem Wetter gibt es sie nicht. Die Energie AG hat das letzte Geschäftsjahr mit einem Gewinn von rund 330'000 Franken abgeschlossen. Das hat das Unternehmen einer Generalversammlung in Tamins bekannt gegeben. Neben dem finanziellen Ergebnis betont die Energie ihre Investitionen in regionale Energieprojekte. Dazu gehört der Wärmeverbund Tamins und die Wasserstoffproduktionsanlage in Domadems. Das ist die grösste Anlage von ihrer Art in der Schweiz und produziert jährlich 350 Tonnen grünen Wasserstoff. Auf der Melzer Alp Gafara sind kurz nach dem Start der Alpsaison 11 Schafe von Wölfen gerissen worden, trotz umfassendem Herdenschutz. Der Kanton St. Gallen bestätigt die Vorfälle, wie der Sarganser Länder schreibt. Die sind im Vorsaisbereich von Herdenschutzhunden begleitet worden, wo es zu den Angriffen gekommen ist. Die Wildhüter haben DNA-Proben genommen, aber weil Kadaver schon mehrere Tage alt waren, ist unklar, ob die noch auswertbar sind. Die Alp Gafara gilt als gut geschützte Alp und liegt im Streifgebiet von mehreren Wolfsrudeln.
Das war es mit dem heutigen Infokompakt. Diese Sendung gibt es zum Nachhören auch immer auf radiogrischa.ch. Mein Name ist Selina Rettich und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.